Amen. Ja, es ist nicht immer leicht, jetzt hier zu stehen und das Wort Gottes zu machen. Und ich schüttel es mir jetzt auch nicht aus den Armen. Und oftmals in der Vorbereitung gehe ich immer ins Gebet und sage, Herr, gib mir die Botschaft, gib mir ein Wort. Ich will nicht Menschen gefallen, ich will Gott gefällig sein. Ich will nur sagen, was er euch sagen will, was er mir aufs Herz gelegt hat. Und wenn ihr jetzt ein wenig zuhört, werdet ihr eine Antwort finden auf euer Rufen, auf das, warum ihr heute auch hierher gekommen seid. Meine Predigt ist so gedacht, dass sie für euch eine Antwort sein könnte. Man macht sich ja oft viel Probleme mit seinen Kindern, mit seiner Ehe, mit seiner Arbeitsstelle, mit seiner Traurigkeit. Aber wenn du gut zuhörst, wird der Herr zu dir sprechen. Nicht, was ich gerade selber sage, aber er wird durch den Heiligen Geist in dir etwas groß machen. Es kommt dir bestimmt ein Gedanke und es wird für dich plötzlich ganz klar und du spürst plötzlich, das ist für mich. Und das ist dann, was der Herr dir sagen will. Und durch das Wort Gottes bekommst du Kraft und wieder Freude ins Herz. Hauptsache ist, du hörst das Wort Gottes. Und der Glaube kommt vom Hören der Worte Gottes. Dadurch kommt das Vertrauen in uns. Wenn das Wort Gottes in mir ist, wenn ich schwanger davon bin, wenn mein Herz davon voll ist, läuft mein Mund davon über. Nicht von Menschenworte, das vergisst ganz schnell, sondern von Gottes Worte. Und wenn Gott zu dir gesprochen hat, vergiss es bitte nicht. Dann nehme es auf und sag, es geschehe mir nach Gottes Wort. Bei der Hochzeit von Kanaan sagte Maria, tut, was er euch sagt. Nehmt euch das zu Herzen, liebe Geschwister. Und solange wir hier auf Erden sind, haben wir alle noch Fehler und Schwachpunkte. Und über die wollen wir heute reden. Wir machen alle Fehler. Erwartet auch nicht von mir, dass ich jetzt perfekt bin und vergebt meine Schwachpunkte und Fehler. Danke. Amen. Liebe Geschwister, ich habe heute auch eine gute Nachricht für euch. Seid ihr neugierig darauf? Ja? Na gut, so will ich es euch sagen. An dem Punkt unserer tiefsten Verzweiflung, Not, Fehler und so weiter, greift Jesus, unser Herr, ein. Jesus kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er selbst sagte, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für die Menschen hinzugeben. Ist das nicht eine gute Nachricht? Jesus ist der größte Rettungsunternehmer aller Zeiten. Eine Verheißung in der Bibel steht in Jeremia, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanke des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir. Dann werde ich auf euch hören und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Aber wir müssen ihn wirklich von ganzem Herzen suchen. Suchet ihn heute. Heute ist die Chance. Nicht erst, wenn unsere Arbeitszeit zu Ende ist, wenn wir in Rente gehen oder wenn wir Urlaub haben und so weiter. Macht nicht den Fehler, alles auf später zu verschieben. Jesus ist gekommen, dir jetzt und heute das Leben zu geben. Liebe Freunde, Jesus macht das Leben erst lebenswert und gibt deinem Leben erst einen Sinn. Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Psalm 33. Und wir machen alle Fehler. Und ich fange heute mal mit einer Geschichte an, da ich glaube, dass sie zu unserem heutigen Thema passt. Die Geschichte heißt Der Sprung in der Schüssel. Es war immer eine alte chinesische Frau, die zwei große Schüsseln hatte, die von den einen Ende der Stange hing, die sie sich über die Schulter trug. Eine der Schüssel hatte einen Sprung, während die andere makellos war und stets eine volle Portion Wasser fasste. Am Ende der langen Wanderung vom Fluss zum Haus der alten Frau war die andere Schüssel jedoch immer nur noch halb voll. 2 Jahre lang geschah dies täglich. Die alte Frau brachte immer nur 1,5 Schüsseln Wasser mit nach Hause. Die makellose Schüssel war natürlich sehr stolz auf ihre Leistung. Aber die arme Schüssel mit dem Sprung schämte sich wegen ihres Makels und war betrübt, dass sie nur die Hälfte dessen verrichten konnte, wofür sie gemacht worden war. Nach 2 Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen vorkam, sprach die Schüssel zu der alten Frau: Ich schäme mich so wegen meines Sprungs aus dem ganzen Weg zu einem Haus, immer Wasser läuft. Die alte Frau lächelte. Ist dir aufgefallen, dass auf deiner Seite des Weges Blumen blühen, aber auf der Seite der anderen Schüssel nicht? Ich habe auf deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil ich mir deines Fehlers bewusst war. Nun gießt du sie jeden Tag, wenn wir nach Hause laufen. 2 Jahre lang konnte ich diese wunderschönen Blumen pflücken und den Tisch damit schmücken. Wenn du nicht genau so wärst, wie du bist, würde diese Schönheit nicht existieren und unser Haus beehren. Daher, jeder von uns hat seine ganz eigenen Macken und Fehler. Man sollte jede Person einfach so nehmen, wie sie ist, und das Gute in ihr sehen. Wir haben noch alle Fehler, liebe Geschwister, und wir sind noch nicht vollendet. In Sprüche 29, 25 heißt es: Menschenfurcht stellt eine Falle, wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Es ist uns nicht einfach, mit den Unveränderlichen zu leben, liebe Geschwister. Aber eins müssen wir uns immer bewusst machen, dass Gott immer seine Hand im Spiel hat. Das ist mir in dieser Geschichte ganz groß geworden. Er weiß aus dem Schlimmsten was Gutes zu machen. Krass gesagt, er macht aus jedem Mist einen Dünger. Versteht ihr? Den Mist, den wir machen, streut Gott auf seinem Acker und macht ihn auf diese Weise fruchtbar. Halleluja. In Psalm 33, 5 heißt es: Die Erde ist voll von der Güte des Herrn. Jethro sagte zu seinem Schwiegersohn Mose, vergleiche 2. Mose 17, 22, mache es dir leichter. Das kann man sich gut zu Herzen nehmen, oder? Manchmal macht man es sich selbst zu schwer. Oft sind wir unser eigenes Problem. Äußerlich zeigen wir uns oft anders, als was sich in Wirklichkeit abspielt. Also, Menschen, die mit Minderwertigkeitsgefühlen zu tun haben, können oft sich sehr überheblich sein. Der Weiche, sehr hart, der Niedergedrückte, sehr ausgelassen, und der Zurückhaltende kann sehr aufdringlich und umgekehrt sein. Mit solchen Menschen sollte man nicht streiten oder diskutieren, was ihnen nicht weiterhilft. sondern sie nur noch mehr in ihre Gedankengänge verstrickt. Vielmehr soll ihnen in Ernst und Liebe das göttliche Wort gesagt werden, das sie zur Umkehr bewegen kann, auch wenn sie es zunächst scheinbar nicht annehmen. Erkenntnis der Wahrheit, das ist Gottes Wille für alle Menschen. Nicht eine gefühlsmäßige Änderung allein, sondern eine volle, den ganzen Menschen umfassende Hinwendung zur Wahrheit. Und das muss geschehen und das kann geschehen. Und diese Hoffnung darf niemals aufgegeben werden. Wir haben doch immer alle Angst, was könnten die Nachbarn oder Leute von uns denken? Eigentlich würde ich gerne, aber das kommt nicht so gut an. Also lasse ich es lieber. Das ist doch eine große Falle, meine Lieben. Angst vor dem Urteil anderer Menschen. Wie eine Geschichte in der Sesamstraße, die ich als Kind im Fernsehen gesehen habe. Einer strich sein Fahrrad und fand es ganz cool. Aber dann kam ein Freund vorbei, der sagte, das kannst du doch nicht machen. Wie sieht denn das aus? Das ist doch nicht mehr modern. Also strich er es wieder um. Dann kam ein anderer Freund, der fand die Farbe unmöglich. Also strich er es wieder um. Der arme Kerl blieb nur am Streichen und Umstreichen. Und auch bei uns spielt es oft eine Rolle, wie die Reaktion anderer Menschen sind. Leicht bin ich doch geneigt, liebe Freunde, meine Pläne umzustellen, um mich den Erwartungen der anderen zu beugen. Eigentlich würde ich gern, aber die anderen halten mich für einen Spinner, also lasse ich es lieber. Aber wo führt solche Entscheidung hin, wenn ich Angst vor der Reaktion oder Urteil anderer Menschen habe? Ich bin dann nicht mehr ich selbst, sondern werde fremdbestimmt. Mose sagte einmal, und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Wie kann ich das auf mein Leben anwenden? Stellt euch das mal bildlich vor. Der Kopf bestimmt die Entscheidung und der Schwanz wird nur hin und her gezogen. Treffe ich die Entscheidung oder bin ich nur der Schwanz, der von Umständen, die ich nicht verstehe, noch steuern kann, hin und her gezogen? Mose gebraucht noch ein Wort. Du wirst nur aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Frage dich selbst, lebe ich mehr wie ein Kopf oder mehr wie ein Schwanz? Lebe ich unter den Umständen oder über ihnen? Liebe Freunde, macht euch das immer bewusst und sagt euch immer wieder, ich bin von Gott erwählt und geliebt. Dann werde ich unabhängig von der Meinung anderer Menschen. Dann kann ich zu meiner eigenen Meinung stehen. So spricht der Herr, pass auf, mit wem du dich abgibst. Gib dem Argen keinen Raum in deinem Leben. Tue nicht alles, was alle tun. Glaube nicht, was alle glauben. Du bist ein Original. Gehe meinen Weg. Stell dich nicht dieser Welt gleich. Messe und vergleiche dich nicht mit den anderen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Sei mein Eigentum. Hör auf mich, tue nur das, was ich dir sage und zeige. Lass dich nicht mit Bösen und dem Bösen auf keine Diskussion ein. Ignoriere das Negative. Rede anders als die anderen. Lobe und preise mich und gib mir für alles die Ehre. Sage Dank alle Zeit und für alles. Hab Mut, anders zu sein als die anderen. Hab Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Hab Mut, eine andere Meinung zu haben. Hab Mut, ein anderes Leben zu leben. In einem Lied heißt es, die Jünger brauchen helle Augen, die Welt zu sehen, wie Gott sie sieht. Als seine neue Schöpfung zu begreifen, was im Verborgenen durch sein Wort geschieht. Es gibt auch viele Menschen, die äußerst empfindlich reagieren. Sie sind leicht gekränkt und verstimmt. Und hier ist das Ich noch nicht gestorben. Es gibt auch Kinder Gottes, die sich über alles so leicht ärgern. Hat einer was Nachteiliges gesagt, schon ärgert man sich. Muss man sie mit Samthandschuhe anfassen? Aber was nutzt es? Wird dadurch die Situation besser? Nein, dadurch macht man die Angelegenheit manchmal nur noch schlimmer. Hier können wir von Saul lernen, liebe Freunde. Als er zum König gewählt wurde, brachte ihm das Volk Geschenke. Alles Volk sprach: Hoch dem König. In 1. Samuel 10 heißt es aber: Etliche Leute sprachen: Was soll der uns helfen? Verachteten ihn und brachten ihm keine Geschenke. Wie reagierte Saul darauf? Saul aber tat, als hörte er es nicht. Er stand königlich darüber. Das könnten wir uns doch gut zum Vorbild nehmen. Stellt euch mal einen Mann vor, der schnell über alles zornig wird. Er wohnt bei euch als Nachbar im Haus und schreit seine Frau zu Unrecht an. Kennt ihr das? Für seine Kinder ist das noch ein böses Beispiel. Unser Fleisch erweckt uns manchmal oftmals die Lust, aus der Haut zu fahren und dem nächsten Besten in unserem Fahrtkreuz einen auszuwischen. Wie reagiert ihr jetzt? Denkt mal drüber nach. Könnt ihr ihn vergeben? Er braucht doch jetzt unbedingt eure Vergebung. Ja, na klar, er braucht unbedingt unsere Vergebung. Das ist aber nicht das Einzige, liebe Geschwister. Denn in einigen Tagen wird es wieder losgehen und er wird wieder durch die Gegend schreien. Dieser Mann braucht eine Reinigung von seinem Zorn. Gibt es denn sowas? Ja, es gibt sowas. Gott sei Dank. Jesus reinigt uns von aller Untugend. Vom Zorn, von der Empfindlichkeit und auch von der Unfreundlichkeit. Wie sieht es jetzt wirklich bei uns aus? Sind wir wirklich bereit, uns reinigen zu lassen? Von allen Untugenden, vom Zorn, von der Empfindlichkeit und von der Unfreundlichkeit. Sind wir wirklich bereit, an die Kraft Gottes, des Blutes Jesus zu glauben, das lauter Wunder tut und jeden Kummer stillt? Ich bitte dich heute, gib deinen eigenen menschlichen Kampf auf. Du schaffst es nicht alleine. Aus deinen eigenen Willen heraus. Komm mit einem ehrlichen Bekenntnis zu Jesus. Bitte ihn um Vergebung und bitte ihn um völlige Reinigung. Und du wirst es erfahren, wie du dich veränderst, Schritt für Schritt. Gott selbst übernimmt die Verantwortung dafür. Wir tun das Äußere und zeitliche Werk und Gott das inwendige und bleibende Werk. In Römer 6,6 steht, da gibt es allzu begreifen, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Erkennen wir es wirklich? Ist es unser Wunsch, unser Verlangen oder stecken wir noch tief in den eigenen Bemühungen, selber unsere alten Menschen zu kreuzigen und den Leib der Sünde zu überwinden? Ihr kennt doch die alte Sage von den Helden Siegfried. Als Siegfried den Drachen erschlagen hatte, badete er in dem Blut des Drachen und dadurch wurde er mit einer Hornhaut überzogen, sodass er am ganzen Leibe unverwundbar war. Nur an einer Stelle blieb er verwundbar. Zwischen den Schultern war ein Lindenblatt gefallen, sodass das Drachenblut dorthin nicht dringen konnte. Und gerade diese Stelle wusste Hagen, Siegfrieds Feind, auszukundschaften. Und dort traf er ihn mit dem todbringenden Speer. Die alten Griechen hatten eine ähnliche Sage mit dem Helden Achilles. Er war ein Sohn der Göttin Thetis. Die Mutter tauchte den Sohn in das Wasser eines Flusses. Dadurch wurde er unverwundbar. Aber die Mutter hatte den Knaben an der Ferse eines Fußes festgehalten, als sie ihn untertauchte. Nun war die Ferse verwundbar. Und genau dahin traf ihn der Pfeil. Der eine war zwischen den Schultern, der andere an der Ferse verwundbar. Liebe Geschwister, wir haben alle unseren alten Menschen noch in uns. Der eine ist da, der andere ist dort verwundbar. Stimmt's? Von diesen alten Menschen sagte Paulus, er sei mit Christus gekreuzigt. Dann ist er doch tot, der alte Mensch. Ja, sagst du. Aber er lebt bei mir noch. Ich kann noch zornig sein, aufgeregt und lieblos, mich ärgern und ungeduldig sein. Das ist doch ein Widerspruch. Pass mal auf. Bei der Bekehrung bist du mit deiner Schuld und Last zum Herrn gekommen und hast doch alle schwere Sündenlast unter das Kreuz gelegt. Jetzt warst du froh und glücklich. Die Frau von Pastor Matutis hatte damals einen Glaubenskurs geleitet, den ich mitgemacht hatte und an dem ich auch teilnahm. Und wir hatten damals ein großes Kreuz in den Raum. Und dann hatte jeder einen Zettel in die Hand bekommen, wo wir unsere Sünden aufschrieben und am Kreuz klebten. Das war für uns ein symbolischer Akt, alles ans Kreuz zu bringen. Überlegt mal, floss in dieser Stunde Jesus Blut für deine Schuld? Nein, das floss schon vor über 2000 Jahren. Aber du lerntest in diesem Augenblick an die Kraft des Blutes Jesus, das auch für dich geflossen ist, zu glauben. Oft singen wir doch auch in der Gemeinde, es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Heilands allein. Wie du glaubst, dass Jesus Blut alles gut macht, so musst du auch glauben, dass mit Jesus dein alter Mensch auf Golgatha gekreuzigt ist. Du sagst, ich kann es nicht glauben, dass mein alter Mensch gekreuzigt ist. Ich merke es doch immer wieder, dass der alte Adam noch in mir schwimmt. Ist hier der Knackpunkt? Du willst erst erfahren und dann glauben. Hier liegt der große Unterschied. In der Bibel steht, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. In Römer 6,11 heißt es, rechnet damit, dass ihr der Sünde gestorben seid. Das ist eine klare Ansage für unser Leben. Es ist keine Illusion. Keine so tun als ob und keine moderne Autosuggestion. Das wäre eine unwahre und kraftlose Sache. Aber diese Beurteilung liegt in Gottes eigenes herrliches und schöpferisches Handeln in Jesus Christus zugrunde. Und darum ist sie wahr. Das heißt, in allen Versuchungen müssen wir ganz bewusst glauben, dass wir der Sünde gestorben sind. Nicht, dass die Sünde gestorben ist. Oh nein, die lebt noch, liebe Geschwister. Der Sünde gestorben heißt, wir wollen für die Sünde nicht mehr da sein. Das habe ich einmal eine kleine Geschichte gelesen. In einem Bibelkreis saß ein Leiter, der in dieser Gruppe gerade über das Thema sprach. In den ersten Bänken saß ein Mann, der mal Alkoholiker war, aber seit einigen Wochen Christ geworden ist. Da fragte der Leiter, gibt es in der Stadt noch Schnaps? Ja, antwortete er. Bist du noch für den Schnaps da? Nein. Für wen bist du jetzt da? Für den Herrn Jesus Christus. Halleluja, was für ein Erlöser. Wir als Kinder Gottes sollten nicht mehr für die Sünde da sein, sondern für den Herrn. Amen. Ganz wichtig ist in allen Versuchungen, schaut immer auf Jesus. Der Blick auf Jesus hat eine wunderbare Kraft. Halleluja. Auch wenn wir versagen, Jesus hilft uns, unsere Schwächen zu überwinden. Durch die göttliche Kraft. Halleluja. Charles Spurgeon, ein Prediger, den Gott Anfang des 19. Jahrhunderts benutzte, um vielen Menschen zu helfen, sagte: Christen sollten für nichts anderes als für Gott da sein. Sie stehen nicht dem Teufel, sich selbst oder der Welt zur Verfügung, sondern nur ihren Herrn. Er hat uns geschaffen, allein und völlig von ihm gebraucht zu werden. Das ist Gottes Wille für uns alle. Ein weiteres praktisches Beispiel ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. In Lukas 15, 11, 32, ihr kennt ja die Geschichte. Hier geht es auch darum, seinen Sinn zu ändern. Seinen Sinn zu ändern. Zu entscheiden und umzukehren. Entscheiden und eine Tat folgen lassen. Als erstes traf der verlorene Sohn eine Entscheidung. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen. Und jetzt kam die Tat. Er kehrte um und ging wieder nach Hause. Auch ich war mal eine verlorene Tochter und sprach mit Pastor Matutis darüber. Er sagte zu mir ganz klar und deutlich: Wende dich vom Okkultismus ab, Götzendienst und bösen Wegen. Mach einen klaren Schnitt und komm zu Jesus. Ich wollte zum Okkultismus, Götzendienst und wollte obendrein noch Jesus haben. Aber Pastor Matutis machte mir klar und später noch Pastor Florek, dass Jesus niemals ein Zusatz zu vielen anderen Dingen in mein Leben sein kann. Jesus ist die einzige Grundlage des Glaubens oder gar nichts. Die erste Bedingung für Errettung ist Buße. Glaube ohne Errettung und Buße geht gar nicht. Dann kommt die Umkehr und dann die Tat. Ich hatte 17 große Tüten mit Büchern weggeworfen und bin niemals wieder zu diesen Gruppen gegangen. Paulus sagte ständig in seinen Botschaften, wo immer er predigte: Tut Buße und habt Glauben an Jesus Christus. Vom Anfang der Bibel bis zum Ende heißt es immer wieder, sich von der Sünde abzuwenden, sich Gott unterzuwerfen und sich der Herrschaft Jesus zu übergeben. Das ist die vorrangige Bedingung für Errettung, an der es nichts zu rütteln. In Offenbarung 2 und 3 finden wir ein Sendschreiben Jesus an 7 Gemeinden in der Provinz Asiens. Von 5 dieser Gemeinden fordert er als allererstes Buße. Ich glaube, dass der Prozentsatz von Gemeinden, die Buße tun müssten, nicht niedriger geworden ist. Wenn Menschen wirklich Buße tun und umkehren und die Taten folgen lassen, wäre in den meisten Fällen keine weitere Seelsorge mehr nötig, da sich ihre Probleme schlichtweg von selbst gelöst hätten. Amen. Gott legt die Bedingung fest. Da gibt es keine Diskussion und keine Entschuldigung. Es kommt ganz auf unsere Entscheidungen und unsere Reaktion an. Wie ist es heute mit deiner Entscheidung und Reaktion? Stimmen wir überein? Meine lautet: Hier bin ich, Gott. Ich kapituliere. Sag mir, was ich tun soll. In Hebräer 2 heißt es: Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Liebe Geschwister, Wir können es uns nicht leisten, seine Errettung zu missachten. Wir brauchen sie unbedingt. Möge Gott jedem helfen, der es heute hört, seine gewaltige Rettung an sich zu nehmen. Danke Gott, was er für uns getan hat. Und bekennt mit eurem Mund, Jesus wurde bestraft, damit wir vergeben würden. Jesus wurde verwundet, damit ich geheilt würde. Amen. Danke, Jesus, dass du in mir durch dein Opfer Vergebung und Heilung schenkst. Lob und Dank, preis den Herrn. Halleluja. Denken wir mal an Petrus, ihr kennt ja die Geschichte. War das nicht gefährlich, über das Meer zu gehen? Das ist doch unmöglich für uns Menschen. Wieso konnte Petrus so sicher auf dem Meer gehen, als hätte er einen festen Boden unter den Füßen? Nicht das Wasser trug ihn, sondern der Blick zu Jesus. Solange er Jesus anschaute, konnte er ganz sicher auf dem Wasser gehen. Als er aber von Jesus wegschaute, da machte es blub, 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 blub und er sank. Dieser Blick auf Jesus muss geübt werden. Es kann auch möglich sein, dass du den Blick auf Jesus in der Situation vergisst und dabei Niederlagen erlebst. Wenn es gerade deine Situation ist, verzage nicht, sondern schaue jetzt wieder auf Jesus. Danke im Gebet für die vollbrachte Erlösung. Werde nicht müde, für das Heil, das er auf Golgatha vollbrachte, täglich zu danken. Erwarte nichts mehr von dir, sondern alles von der Gnade Gottes. Ja, das kann man leicht dahin sagen. Das hört sich alles so gut an. Aber wenn du meine Verhältnisse richtig kennen würdest, dann würdest du vielleicht auch anders reden. Glaubst du das wirklich? Wovon haben wir bis jetzt geredet, liebe Geschwister? Dass wir Sieg haben können. Dass wir überwinden können. Ja, wir wollen alle überwinden und siegen. Überwindung und Sieg gibt es nicht ohne Kampf, ohne Schwierigkeiten im Alltag, meine Lieben. Wenn wir uns den Lebensweg selber auswählen könnten, dann würden wir uns sicher einen recht bequemen Weg auswählen. Wir Eltern versuchen doch unseren Kindern, alle Schwierigkeiten so weit wie möglich aus dem Weg zu räumen. Bei Gott läuft es anders, meine Lieben. Er führt uns gerade in verschiedene Probleme, damit wir fest und stark werden. Wer Jesus nachfolgen will, der muss das Kreuz Christi auf sich nehmen. Wer dem Kreuz ausweicht, es umgeht, ignoriert oder verdrängt oder ruiniert sich selbst. Erst das Kreuz gibt uns in unserem Leben geistliche Reife, Stabilität und Standfestigkeit. Überdauert die Stürme. Nicht über den Teufel, die Krankheit, Widerwärtigkeiten zu herrschen, ist ein Siegesleben, sondern sich selbst zu besiegen, das Ich zu kreuzen. Das ist der Trumpf des Glaubens. Freut euch nicht, dass euch der Teufel untertan ist, sondern dass euer Name im Buch des Lebens steht. Sich selbst zu besiegen ist der schwerste Kampf, aber auch der größte Sieg. Viele wollen mit der Welt fertig werden, werden aber noch nicht mal mit sich selbst fertig. Ihr Fleisch, ihre Begierden, ihre Lüste, ihre Triebe triumphieren. Sie wollen herrschen ohne Selbstbeherrschung. Städte beherrschen und können nicht einmal ihre Zunge beherrschen. Kontrollieren, selbst nicht mal im Zaum halten. In Jakobus 4 steht, redet nicht schlecht übereinander. Es gibt Menschen, die immer wieder bereit sind, Klatsch zu hören. Ihre Ohren sind wie ein Mülleimer. Wenn sie es nur sammeln würden, dann wäre es noch gar nicht so schlimm. Aber viele Sammler sind oft Schmutzfinken und verstreuen den Müll überall auf dem Weg des Lebens. Gott sei Dank, dass es Leute gibt, die wissen, wie man diesen Müll entsorgt. Sie packen den Müll dorthin, wohin er gehört, in die Verbrennungsanlage. Vergesslichkeit. Jakobus ermahnt uns, nicht schlecht übereinander zu reden. Wenn man nichts Hilfreiches über jemand sagen kann, dann sollte man besser gar nichts sagen. Und wir haben ja hier vom Mund so eine Kerbe, da kann man ja... Wenn man ein böses Gerücht hört, sollte man es gleich in den Abfalleimer befördern und für denjenigen beten, über den Böses geredet wurde und für den, der das Böse weitergesagt hat. Liebe Geschwister, seid ihr einverstanden? Wir wollen Klatsch nicht weitersagen, sondern durch Schweigen entsorgen. Wenn er nicht weitergegeben wird, dann stirbt er aus. Sind wir mal ehrlich, heutzutage findet man so viel Abfall und wir müssen uns entscheiden, sammeln, verstreuen oder entsorgen wir ihn. Wir sollten Gott bitten, uns zu helfen, das zu tun, was ihm gefällt und anderen hilft. Wir sollten Klatsch zum Schweigen bringen, indem wir es nicht wiederholen. Viele meinen das Kreuz, weil sie dann nicht mehr die Nummer eins sind, weil sie eventuell Probleme, Schwierigkeiten, Anfechtungen, Krisen, Spannungen erfahren können. Sie könnten keinen Erfolg mehr vorweisen, haben Angst, ihre Ehe, ihre Ehre, ihr Ansehen zu verlieren. In Johannes 12 steht, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben gewinnen. Erst durch das Kreuz hat unser Leben die Grundlage für die Ewigkeit. Satan hasst das Kreuz und will es zunichte machen. Nichts macht ihm mehr Angst wie das Kreuz. Vor dem Kreuz schreckt er zurück. Er hat sogar versucht, Jesus davon abzuhalten. Niemand kommt nur durch Anbetung zu Gott. Erst das Kreuz verändert das menschliche Herz. Pharisäer danken und loben Gott im Tempel, bleiben aber unverändert. Der Zöllner ist einsichtig, sieht seine Fehler ein und bittet Gott um Vergebung. Und er wird gerechtfertigt und fängt ein neues Leben an. Juden forderten Jesus auf, vom Kreuz zu steigen. Sie hätten es gern gesehen, aber Jesus machte ihnen diese Freude nicht. Er verließ die Basis der Erlösung nicht. Liebe Freunde, macht eine ganze Sache, nicht eine euphorische, schnelle, flüchtige Sache mit Jesus. Sein Glaube muss mehr als ein Hobby sein, Zeitvertreib, Unterhaltung oder Kaffeeklatsch. Du musst es mit deinem Leben unterschreiben können. Eine Sache bekommt erst dann einen Wert, wenn man dafür auch sterben kann. Alles hergeben und aufgeben kann die Sache, es nicht zu spaßen. Nehmt es wirklich ernst. Nicht, dass man hinterher sagt, ach, hätte ich mal. Die Erde dreht sich um die eigene Achse. Aber wir Gläubigen haben Gott als Mittelpunkt. Amen. Wer sehnt sich nicht danach, dass es ihm gut geht? Und was tun wir Menschen nicht alles, um unser Wohlbefinden zu steigern? Der eine versucht es durch eine gesunde Ernährung, der andere durch eine möglichst stressfreie Lebensweise, der andere meint, dass ihm eine freie, ungebundene Moral oder der Konsum von Suchtmitteln das ersehnte Wohlgefühl beschert. Doch wirkliches und bleibendes Wohlergehen ist nicht von unserem Gesundheitszustand, den richtigen Blutdruck oder der Größe des Geldbeutels abhängig, sondern von der inneren Übereinstimmung mit dem Willen und dem Weg unseres Herrn, von einem Leben in Harmonie mit den Gedanken und Geboten Gottes. Bitte den Heiligen Geist, dich von den falschen Verhalten zu überführen. Werdet wach, geistlich wach. Kommt heraus aus geistlicher Zaghaftigkeit, aus Resignation und Passivität. Steht auf aus Lässigkeit, Bequemlichkeit und Passivität. Viele Christen tun nicht direkt etwas Böses, aber sie tun auch nicht das, was sie vor Gott tun sollten. Sag immer wieder, hier bin ich, Herr, sende mich. Ich bin ein Arbeiter, nicht Urlauber oder Rentner in deiner Ernte zu sein. Sei immer offen für Weisung und Führung des Heiligen Geistes. Sei offen für seine Korrektur, für seine Geschenke und Aufträge. In Jeremia steht, geht auf den ganzen Weg, den ich euch gebiete, damit es euch wohl geht. Wie froh und dankbar dürfen wir sein, einen Gott zu haben, dem es nicht gleichgültig ist, wie es uns geht. Er hat seinen Sohn gegeben, dass wir hier schon ein erfülltes Leben haben können. Jesus Christus ist der einzige Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und das macht ihn so einmalig und einzigartig. Jesus ist der Sohn des Menschen und der Sohn Gottes. Amen. Er hat Verbindung zu beiden Seiten. Seine Liebe zu dir ist grenzenlos. Sein Geschenk der Errettung ist kostenlos, ganz umsonst zu haben. Und das ist ein großartiges Angebot. Nimm es an. Wir haben es alle nicht verdient. Nimm es an. Es ist umsonst zu haben. Und so kommen wir seinem Herzen näher. Wir müssen uns immer wieder in allen Situationen bewusst werden, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Du bist unsere Zuversicht. Du bist unsere Stärke, Herr Jesus Christus. Und du bist unsere Freude. Herr Jesus Christus, wir preisen dich. In Bedrängnis und Verlassenheit, wenn die eigenen Kräfte schwinden, hast du deine Kraft für uns bereit. Du lässt das Ziel uns finden. Wenn uns Not und Sünde überfällt und verhindern will das Leben, dann bist du der Treue, der uns hält und du willst uns vergeben. Du bist unsere Zuversicht. Die Schwierigkeiten, Nöte und so weiter benutzt Gott oft dazu, dass wir Jesus ähnlicher werden sollen. Wenn wir die Menschen, die uns das Leben so schwer machen, aus Gottes Hand nehmen und nicht als unsere Feinde, sondern als unsere Wohltäter sehen oder als Tester, wo wir wirklich mit unserem Glauben stehen, dann liegen oder krabbeln wir nicht mehr auf dem Boden, sondern wir stehen da drüber. Liebe Geschwister, alle Menschen Gottes haben Fehler gemacht. Alle. Schauen wir uns die Bibel an. Gott erlaubt Fehler. Er lässt sie sogar zu. Er verhinderte sogar die Verleumdung des Petrus nicht. Aber Petrus ist einsichtig, erkennt seine Fehler und verzweifelt nicht. Petrus bleibt nicht liegen. Wir können am Tag oft fallen, aber wir müssen immer wieder aufstehen und weitergehen. Jesus zwang auch nicht Petrus, aus dem Boot zu steigen und auf dem Wasser zu gehen. Nein, es war Petrus seine eigene Entscheidung, aus dem Boot auszusteigen und Jesus entgegenzugehen. Es heißt doch im Volksmund, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Petrus hatte hier Mut gezeigt, nass zu werden, sich zu blamieren und ausgelacht zu werden. Er riskierte, dass man über ihn lacht und hinter seinem Rücken über ihn heimlich tuschelt und klatscht. Liebe Freunde, Wunder Jesus erlebt man nur, wenn man Mut hat. Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen, auch die Verzagten nicht. Die Bibel sagt immer, fürchte dich nicht. Angst ist eine große Macht. Menschen, die so etwas im Leben gebracht haben, haben etwas riskiert. Und eine Menge Fehler gemacht. Sie haben Großes Gott zugetraut und haben sich, was ganz wichtig ist, auf Gottes Erbarmen und Gnade verlassen. Manchmal war ihr Leben ein Seiltanz. Oft haben sie alles aufs Spiel gesetzt. Wir denken über Petrus seine Tat. War es Vermessenheit oder Versuchung Gottes? Hier bei Petrus war es ein Spiel mit dem Feuer. Ja, er hat sich selbst in Gefahr gegeben. Ja, er hatte sich selbst gefährdet. das Boot zu verlassen, auch auf die Gefahr hin, unterzugehen. Wir müssen aus unseren Fehlern lernen. Petrus schaute nicht mehr auf die Wellen und achtete nicht mehr auf den Sturm. Jesus hatte ihm keine Vorwürfe gemacht, weil er nass bei ihnen ankam. Es war ja für Petrus schlimm genug. Petrus traute sich immer, den Herrn zu fragen, auch wenn er getadelt wurde. Er sagte oft dumme Sachen, aber gerade durch den Mut von Petrus sind uns doch sehr viel praktische Lehren und gute Offenbarung Jesus vermittelt worden. In Daniel 11,35 steht, auch manche von den Verständigen kommen zu Fall, so sollen sie geprüft, geläutert und gereinigt werden, bis zu der Zeit des Endes. Habt keine Angst, Fehler zu machen, sondern lernt daraus. Je mehr Fehler, desto mehr Erfahrung haben wir. Jesus lehrte seine Jünger nicht nur theoretische Sachen, sondern praktische. Reife mit deinen Fehlern. Wir müssen wissen, auf dieser Welt ist alles nur Stückwerk. Du musst deine Gebrechen entdecken, deine Schwachstellen abklopfen und deine Fehler einsehen. Dann machst du die Fehler nur einmal. Wenn du mit deiner Hand eine heiße Herdplatte berührt hast und dir die Finger verbrannt hast, wirst du ein zweites Mal nicht mehr tun und aufpassen. Du wirst nur einmal ein Fehlurteil fällen. Dann lernst du, was wir nicht ohne Fehler sind und dass Irren menschlich ist. Petrus lernte aus seinen Fehlern allein auf Jesus zu schauen. Nicht auf Menschen, nicht auf Wellen, noch auf Stürme, noch auf Pastoren und so weiter. Er schaute nur noch auf Jesus. Gott erlaubte Ausrutscher in unserem Leben. Aber ganz wichtig ist es, dass wir unsere Fehler erkennen. Dann können wir sie wie auf einem Computer korrigieren, wie ein Tippfehler. Jesus will seinem Vater eine Braut vorstellen, ohne Fehler und makellos. Und deshalb muss er bei uns unsere Fehler schonungslos aufdecken. Er muss uns auf unsere Fehlleistung hinweisen, die dunklen Stellen unseres Lebens aufdecken, unsere Hilflosigkeit, dass wir endlich begreifen, dass wir ohne Gott gar nichts tun können. Die Gläubigen sollen geprüft werden, geläutert und gereinigt werden durch die Übertretungen, Ausrutscher und Fehlgriffe. Lernen wir, das Richtige zu tun. Wir kommen immer mehr von uns selbst weg. Wir merken plötzlich, wie verdorben und verkehrt wir wirklich sind. Fehler machen ist die beste Erlösung von seiner Selbstgerechtigkeit, von unserem Pharisäertum und von unserem Stolz. Jesus erlaubte Petrus, ihn zu verleugnen. Was sagte da Petrus? Mir passiert sowas nicht. Ich bleibe bei dir, auch wenn dich alle verlassen. Aber durch seine Verleugnung wurde ihm plötzlich klar, dass er ein Verräter ist. Denkst du nicht auch manchmal, dass du mit deinem Glauben endgültig Schiffbruch erlitten hast? Ist dir aufgefallen, dass unsere Fehler einen gemeinsamen Nenner haben? Sie zeigen uns die Kluft zwischen dem, was wir gerne sein möchten, und dem, was wir tatsächlich sind. Schauen wir uns doch einmal im eigenen Spiegel an. Sind wir immer wahrhaftig? Oft reden wir doch anders, als wir glauben. Denken wir anders, als wir leben? Für ein billiges Linsengericht verkaufen wir doch unsere ersten Geburtssegen. Ihr kennt ja die Geschichte von Jakob und Esau. Wir sind doch auch manchmal nicht anders. Für viele Christen ist die zeitliche, augenblickliche Ergötzung wichtiger als der ewige Segen. Für ein paar Schmerzlinderungen, ein paar lumpige Euros, eine bessere Wohnung, eine höhere Sprosse auf der Erfolgsleiter wird doch mehr gebetet als für das Seelenheil. Es wird doch mehr für einen Parkplatz gebetet als für die verlorenen Seelen. Was ist bloß manchmal mit uns los? Das Ego, der alte Mensch, muss gekreuzigt werden. Wir Menschen sind doch allesamt voller Schwächen und Versagen. geben wir es doch endlich mal zu. Wie wichtig sind den Menschen auch heute noch Ansehen und Ehre und Titel? Jesus kennt die Menschen und weiß um die Gefahr des Hochmuts, des Stolzes und der Überheblichkeit. Er kennt das Ego, das so gerne geehrt und umschmeichelt werden möchte. Aber der Herr ist unser Lehrer. Er will uns auch heute durch sein Wort und seinen Geist belehren. Seien wir dessen bewusst und lernen wir gerne von ihm. Ignaz Anton Demeter, 1773 bis 1843, sagte: Die größten Meister sind diejenigen, die nie aufhören, Schüler zu sein. Geben wir uns ganz den Herrn hin. Der Herr will durch sein Erlösungswerk Menschen schaffen, an der er seine Freude sieht. Sieht er es an uns? Er erwartet von dir ein Siegesleben. Die ganzen Engel, die ganze Kreatur wartet darauf. Ein Siegesleben ist möglich, liebe Geschwister. Aber nur dann, wenn wir uns ganz, wirklich ernsthaft und ganz dem Herrn hingeben, so dass er in unserem Leben den Sieg davontragen kann. Er ist Sieger von Golgatha. Sein Sieg ist auch unser Sieg. In Matthäus 16 steht: Jesus will seine Gemeinde auf dem Fels bauen. Fels bedeutet, dass es Festigkeit, Unempfindlichkeit, Stabilität und Beharrlichkeit. In Psalm 27,4 heißt es: Nur eine Bitte habe ich an den Herrn. Das ist mein Herzenswunsch. Mein ganzes Leben lang möchte ich in seinem Haus bleiben, um dort seine Freundlichkeit zu schauen und seinem Tempel zu bewundern. Jesus will, dass seine Anhänger in einer Festung, einer Burg sind, die stark und uneinnehmbar ist. Halleluja! Die sich den Sturm zäh und trotzig hartnäckig entschlossen widersetzt. Das Fundament, der Unterbau, die Grundlage ist sehr wichtig. Und der Grundstein ist Jesus. Das Kreuz ist unsere Gotteskraft. Hier steckt Dynamit und Sprengstoff drin. Wer einmal gestorben ist, der braucht sich nicht mehr vor dem Sterben fürchten. Wer einmal alles verloren hat, den kann man nichts mehr wegnehmen. Wer einmal zerschlagen wurde, gekreuzigt, was soll ihnen noch geschehen? Wenn einmal dein Ruf ruiniert wurde, dann kannst du ungeniert leben. Das Kreuz gibt uns Standhaftigkeit, Durchhaltevermögen. Wenn du einmal gekreuzigt wurdest, dann bist du tot. Dann kann dich nichts mehr erschüttern und aus der Bahn werfen. Dann regst du dich nicht mehr auf, bleibst gelassen. Weder Lob noch Tadel, Kritik noch Verleumdung. Es lässt dich alles kalt. Schaut euch mal das Kreuz richtig an. Jesus macht aus unserem Minus ein Plus daraus. Schauen wir uns an. So stehen wir da. Wir sind das Minus und durch Jesus sind wir das Plus. Ja, Jesus setzt Gottes Gnade frei. Und was sagt uns das? Alle, die zu Jesus kommen, bekommen Vergebung und Heilung, die darum bitten. In Psalm 124,8 steht: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und hier noch ein passendes Lied von Theodor Kübler. Es heißt: Blicke nur auf Jesus. So ein altes Lied. Blicke nur auf Jesus, Seele, eile ihm zu. Der für dich gelitten, gibt dir Friede und Ruhe. Er trug deine Schmerzen, alle deine Schuld. Blicke nur auf Jesus, traue seiner Huld. Blicke nur auf Jesus, mitten in dem Streit. Wird der Kampf auch heißer, Hilfe ist bereit. Ist der Feind gleich mächtig, deine Kraft nur klein. Blicke nur auf Jesus, sein Sieg ist auch dein. Blicke nur auf Jesus, wenn der Himmel hell, oft wenn alles ruhig, kommt Versuchung schnell. Ehrenfreuen schwinden wie des Tages Licht. Blicke nur auf Jesus, er entweichet nicht. Blicke nur auf Jesus, bei der Arbeit Last, denn zu seinen Füßen findest du süße Rast. Horch, er ruft so gnädig, alles ist bereit. Blicke nur auf Jesus, folge ihm alle Zeit. Eins wird es herrlich klingen, dort im Himmelssaal, dann wirst du mitsingen bei dem Hochzeitsmahl. Doch bei allem Glanze, der dort ist bereit, blicke nur auf Jesus bis in Ewigkeit. Und Paulus sagte in 8,18, und damit will ich auch für heute denn enden, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden sollen. Gott lässt uns unsere Fehler zu und erkennen, dass wir einsichtig werden und umkehren. Paulus betete in Philipper 1,9 und ich möchte mit Ihnen übereinstimmen. Ich bete zu Gott, dass eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis. Dann könnt ihr in jeder Lage entscheiden, was das Rechte ist und werdet an dem Tage, an dem Christus Gericht hält, rein und ohne Fehler dastehen. Reich an guten Taten, die Jesus Christus zum Ruhm und zur Ehre Gottes durch euch werkt. Ein alter Segensspruch: Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Hände zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, um dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen. Und wir hören noch.